Also ich habe vor jetzt mittlerweile 11 Jahren einen journalistischen Selbstversuch gemacht, wo ein Lipotransfer vorgenommen wurde. Das heißt, bei mir waren es sehr viele verschiedene Stellen des Körpers, wird Fett entnommen und das wird dann, Klassiker ist dieses BBL, das ist diese Po-Vergrößerung, Brazilian Butt Lift. Ich habe es damals in die Brüste transferieren lassen oder dieser Arzt hat es vorgenommen. Und dabei sind resistente Krankenhauskeime in meinen Körper gelangt, was zu einer Sepsis geführt hat und was dann eben nur noch in einer Notoperation gerettet werden konnte. Und da war eben nicht sicher, ob ich diese Notoperation oder wie ich die überlebe.
Boah, ist das Wahnsinn.
Das war eine sehr einschneidende, traumatische Erfahrung. Und ich sage das immer ganz selbstkritisch. Und ich weiß, dass es etwas ist, was nicht viele Leute aussprechen würden. Aber in der Retrospektive, wenn ich auf diese Zeit zurückschaue, habe ich da auch eine gewisse Dankbarkeit für diese Erfahrung, weil ich nicht weiß, was aus mir geworden wäre, wenn das gut gegangen wäre. Wenn ich da die perfekten Brüste danach gehabt hätte, hätte ich vielleicht irgendeinen Quatsch gemacht und mir dann direkt einen Facelift verpassen lassen, die Nase verkleinern. Es gibt ja immer irgendetwas, was wir aus einer inneren Unzufriedenheit heraus uns noch schöner vorstellen könnten. Mhm. Weil das ist ganz grotesk, dass die Menschen für sich selbst definieren, ja, aber die ist doch schön, was beschwert die sich denn? Aber die schöne Person findet auch 100 Sachen, warum sie sich beschweren kann. Jeder findet irgendwas an
immer.
Sich. Immer.
Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Glowcast. Mein Name ist Miriam Jax. Ich bin die Gründerin von Jax Beautyline. Ich bin Unternehmerin, Mama von 2 Kindern und ich liebe es, immer wieder tolle, inspirierende Gäste in meinem Podcast zu empfangen und über ihre Geschichten zu sprechen. Und heute habe ich eine ganz wundervolle Person zu Gast, die liebe Susanne Kramer. Sie ist Beauty-Redakteurin gewesen. Sie war Make-up-Artist. Sie hat sogar 10 Jahre lang Coaching-Ausbildung gemacht und wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten. Wir haben damals schon viel zusammengearbeitet, haben uns jetzt längere Zeit nicht gesehen und treffen uns heute das erste Mal hier in unserem Berliner Podcast-Studio wieder und vor der Tür tobt eine Demo und wir haben eben noch so lachen müssen, weil wirklich die lauteste Musik anging, Schreie von draußen und wir haben beide gesagt, oh Mann, es beschreibt einfach so krass, was unser Leben eigentlich mit uns gemacht hat und dass wir durch jeden Sturm gegangen sind und immer gesagt haben, wir machen weiter, no matter what. Und deswegen passt es und wir machen jetzt die Podcast-Aufnahme trotz der Demo draußen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Lasst euch nicht beirren von den Schreien, die von draußen kommen. Die Story von Susanne ist wirklich sehr bewegend und die Message, die wir euch heute mitgeben, ganz, ganz, ganz wichtig für alle da draußen. Also ganz viel Freude mit dieser Folge. Liebe Susanne, wie schön, dass du deine ganze Kapelle mitgebracht hast heute aus München.
Ja, ich kann nicht anders. Ohne so ein bisschen Soundtrack im Hintergrund läuft's nicht.
Ja, aber wirklich, was ich auch schon eben gesagt habe, es ist ja so ein bisschen auch wie wir beide sind, ne? Also einfach Augen zu und durch, wir ziehen das jetzt hier durch, egal ob jetzt die Welt um uns zusammenbricht oder was da auch kommt. Aber das ist ja auch tatsächlich dein Weg und wir kennen uns so lange und ich habe mich sehr über dein Buch gefreut und ich bin sehr stolz auf dich, weil ich weiß, was hinter so einem Buch steckt, was da ja auch für eine, erstens Geschichte, aber dann natürlich auch was für eine Arbeit dahinter steckt. Und ich finde es ganz, ganz, ganz toll, einfach dich auch nochmal auf so eine andere Art und Weise kennenzulernen, weil die Zeiten, wo wir zusammengearbeitet haben, die sind jetzt auch schon ein bisschen ein paar Tage her und du hast mich damals ja wirklich oft, haben wir einige Male zusammengearbeitet, wo du noch als Redakteurin, Stylistin gearbeitet hast, ich als Make-up-Artist und wir kommen beide aus einer Branche, die Höhen und Tiefen hat, würde ich sagen und dich ja auch sehr, sehr stark geprägt hat.
Das Herausfordernde an dieser Branche ist ja, dass sie im Prinzip Höhen und Tiefen gleichzeitig hat und uns oft so in alle Richtungen gezogen hat. Auch die Tatsache, dass du ja jeden Tag Herausforderungen hast. Meistens menschliche Herausforderungen mit den KundInnen. Du hast Herausforderungen vielleicht mit dem Team. Du hast Herausforderungen mit dem Wetter. Also es gibt keinen Tag, der wie der andere ist und immer wieder wird man wo reingeschmissen. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wo wir uns auch sehr ähnlich sind. Wir sind nicht gerne in der Komfortzone. Wir wünschen sie uns, aber wir sind so ungern drin. Wir können das richtig gut außerhalb der Komfortzone.
Woran liegt das denn, glaubst du? Was ist es denn, was uns daran so reizt?
Also ich kann das natürlich nur für mich beantworten. Bei dir weiß ich es nicht. Aber ich glaube, bei mir war das schon diese Unsicherheit in meiner Kindheit, die für mich normal war. Es war normal, nicht zu wissen, wie die Stimmung meiner Mutter heute ist. Es war normal, nicht zu wissen, wie es morgen wird. Darf ich das? Darf ich es jetzt nicht? Es war sehr ambivalent bei uns zu Hause. Sowohl mein Vater als auch meine Mutter haben keine klare Linie gefahren und haben ihre Launen sehr oft verändert oder auch das, was sie erwartet haben. Und dieser omnipräsente Erwartungsdruck mir gegenüber, den habe ich später weitergesucht. Ich habe mir den genau so gebaut, weil sich das für mich normal angefühlt hat. Und es gibt ganz spannend psychoneuroimmunologische Studien, die besagen, dass Menschen, die in einem stressigen Haushalt groß geworden sind, andere Hormone später in Stresssituationen ausschütten. Das heißt, die empfinden etwas, was jemand, der aus ruhigen Verhältnissen kommt, als stressig empfindet, empfinden die nicht als stressig. Das heißt, die finden das ganz normal, wenn es so zugeht, dass andere sagen, um Gottes Willen, ich könnte es 2 Tage mitmachen und danach wäre ich komplett fertig. Mhm. Was nicht bedeutet, dass Menschen wie ich nicht toujours über ihre Grenzen gehen und das gar nicht spüren.
Aber würde ich für mich auch 1:1 so unterschreiben. Das ist genau das. Ich habe mir auch oder ich kreiere mir auch immer wieder Situationen, die mich wieder in diese gleichen Szenen irgendwie so reinziehen oder auch in dieses, ja, in dieses System, in dem ich mich dann ja auch, ne, obwohl es eigentlich gar nicht angenehm ist, aber dann eigentlich wohlfühle. Und dennoch hat es uns ja auch dahin gebracht, wo wir heute sind und haben ja auch beide sehr viel an uns gearbeitet. Du hast sogar gerade erzählt, dass du 10 Jahre im Bereich systemischer Coach gearbeitet hast.
Nicht gearbeitet, sondern so Ausbildung. Ich habe eine Ausbildung nach der anderen.
Wahnsinn.
Ich habe das mit Anfang 20 angefangen, eigentlich so aus einer Laune raus, weil ich dachte, ich brauche irgendein Gegengewicht zum Make-up. Ja, ich möchte einfach noch, ich wollte ursprünglich auch mal, wollte ich in den Bereich Psychiatrie gehen. Das fand ich wahnsinnig spannend, weil immer die menschliche Psyche mich schon so fasziniert hat. Und irgendwann habe ich dann systemische Therapie für mich selbst entdeckt und habe gemerkt, dass wir alle Teil dieses Systems sind und dass wir uns nicht heilen können, wenn wir das System nicht anschauen. Und auch diese generationsübergreifenden Themen, dieses Weitergeben von Traumatisierungen, von Schuld, von allem Möglichen, das fand ich so spannend. Und dann habe ich das wirklich wie so ein Hobby neben meinem Job betrieben, habe dann auch mal ganz kurz einen Praxisbetrieb gehabt, in der Pandemie tatsächlich. In der Zeit, wo das in Ordnung war, habe ich dann mal eine Zeit lang eben dort Behandlungen durchgeführt und Beratungen gemacht. War eine sehr, sehr schöne Zeit, aber dann ging es eben mit Frau Beauty los und dann habe ich es einfach organisatorisch nicht mehr geschafft.
Also vielleicht kannst du noch mal alle für die, die dich ja auch noch gar nicht kennen, ich meine sehr, sehr, sehr viele Menschen kennen dich ja, weil du wirklich als mit deinem Kanal Frau Beauty ja wirklich wahnsinnig groß geworden bist in sehr kurzer Zeit, weil du aber auch mit deiner sehr humorvollen und coolen Art einfach so coole Tipps gibst. Also auch ich, die eigentlich ja deine Tipps alle auch kennt, denke immer wieder so, oh mein Gott, ich guck's mir einfach so gerne an. Es ist sehr polarisierend, es ist halt einfach, es macht Spaß, es ist eine coole Aufklärung und viele Leute finden ja genau das gerade toll. Was ich aber sehr anders bei dir auch finde als zu anderen ist, dass du eben keine Angst machst, sondern dass du sagst, ich lasse dir deinen Spaß, ihr dürft alle machen, was ihr wollt, aber ich möchte euch gerne aufklären, was ist wenn oder ne, worauf könnte man achten.
Ja.
Und was ist denn so, wenn wir jetzt irgendwie ne, mal überlegen, so du hast jetzt ein Buch geschrieben, du bist da, du hast wirklich ja auch deine eigene Kosmetiklinie mit DM zusammen gemacht, du hast so viel gemacht in der Zeit, wo wir uns jetzt auch nicht gesehen haben. Was ist denn das, was dich so antreibt und das, was du, wo du auch sagst, oh, das ist so, was ich so gerne Menschen da draußen mitgebe?
Das ist diese bedingungslose Berührung. Und zwar hat es als Make-up-Artistin schon angefangen. Ich war immer wie in so einer Seifenblase der Glückseligkeit, wenn ich Haare machen durfte, wenn ich das Gesicht anfassen durfte. Das war für mich, du kennst das, das ist diese Liebe. Du wirst da wie so in so einen Tunnel, lässt dich fallen. Das ist einfach so, so schön. Und das ging dann weiter im Geschichten formulieren, redaktionelle Inhalte, mein Beauty-Online-Magazin. Es ist immer dieser Kontakt, dieses ich sehe dich, ich will dir zeigen, wie schön das Leben ist. Also das hat schon so ein bisschen einen therapeutischen Touch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, und auch jemanden schön fühlen zu lassen, gut fühlen zu lassen auch. Ne?
Und ich habe dann auch gemerkt, dass es ganz oft gar nicht so viel mit dem Pigment, sondern mehr mit diesem ich sehe dich. Ich sehe dich, wie du bist und ich finde dich schön, wie du bist. Und zwar nicht aus so einer toxischen Positivität, die einfach blind alles schön findet, sondern ich sehe dich und ich sehe etwas vielleicht auch in dir, was du selbst noch gar nicht entdeckt hast. Mhm. Und das finde ich so spannend. Und alles, was ich konzipiere, das ist ja ähnlich wie bei dir. Du sagst ja auch, du machst Sachen neu. Mhm. Der Blush, den du rausbringst, den gibt es so nicht. Das ist dein Ansatz. Du hast die Branche beobachtet und du siehst diesen einen kleinen Twist, den du machen kannst, um zu sagen, es ist anders. Mhm. Und bei mir ist es so, dass ich den Leuten was abnehmen möchte. Also zum Beispiel mit meiner Skincare, die habe ich so konzipiert, dass niemand mehr drüber nachdenken muss. Du kannst jedes Produkt einfach kreuz und quer, da muss sich niemand reinnörden, was da für ein Wirkstoff drin ist. Du kannst Hautsache einfach auftragen. Und dann musst du dich nur noch fragen, mag ich's oder mag ich's nicht? Aber du kannst damit nichts falsch machen. Das ist nicht so eine Dosis, die dir irgendwie die Haut weggrillt und dann zwar einen Mega-Effekt hat, aber nicht diese Langfristigkeit. Und das ist einfach so, alles bei mir ist immer unter dem Ansatz Heilung. Ich sehe dich, ich nehme dich ernst, du darfst sein, ich will dich nicht verändern. Und das ist so die Grundhaltung.
Und finde ich ja auch persönlich Natürlichkeit, weil ich finde auch, dass etwas ist, wo ich immer wieder auch bei dir denke, das haben wir auch gemeinsam, dass wir die natürliche Schönheit unterstreichen wollen und nicht irgendwie so jemanden überschminken, eine Maske aufsetzen wollen, sondern dass wir auch sagen, so auch was ich total toll finde, dass du jetzt auch sagst, so ich benutze weniger Concealer, weil ich fühle mich damit trotz der Augenringe frischer. Ich trage weniger Mascara und ich glaube, dein letztes Reel, was ich jetzt auch gesehen habe, da ging es genau um diese Mascara-Thematik, ja, dass du das nicht für jemand anders machst, sondern dass du dich ja am schönsten in etwas fühlen sollst, willst und nicht irgendwie das machst, weil du sagst, ja, aber alle finden, ich sehe viel schöner aus, wenn ich eine Mascara trage. Darum geht es ja nicht. Und das ist ja auch eine Thematik in deinem neuen Buch, Schön genug, wie ich mich von unerreichbaren Schönheitsidealen verabschiedet habe und zu mir selbst gefunden habe. Also das heißt, das ist ja auch etwas, was eine ganz krasse Geschichte bei dir ausgelöst hat. Vielleicht kannst du ja mal davon erzählen, weil ich glaube, das ist auch etwas, was vielleicht viele Menschen, die dich nur so oberflächlich kennen, ja auch gar nicht von dir wirklich wissen.
Also ich habe vor jetzt mittlerweile 11 Jahren einen journalistischen Selbstversuch gemacht, wo ein Lipotransfer vorgenommen wurde. Das heißt, bei mir waren es sehr viele verschiedene Stellen des Körpers, wird Fett entnommen und das wird dann, Klassiker ist dieses BBL, das ist diese Po-Vergrößerung, Brazilian Butt Lift. Ich habe es damals in die Brüste transferieren lassen oder dieser Arzt hat es vorgenommen und dabei sind resistente Krankenhauskeime in meinen Körper gelangt, was zu einer Sepsis geführt hat und was dann eben nur noch in einer Notoperation gerettet werden konnte. Und da war eben nicht sicher, ob ich diese Notoperation oder wie ich die überlebe.
Boah, ist das Wahnsinn.
Das war eine sehr einschneidende, traumatische Erfahrung. Und ich sage das immer ganz selbstkritisch. Und ich weiß, dass es etwas ist, was nicht viele Leute aussprechen würden. Aber in der Retrospektive, wenn ich auf diese Zeit zurückschaue, habe ich da auch eine gewisse Dankbarkeit für diese Erfahrung, weil ich nicht weiß, was aus mir geworden wäre, wenn das gut gegangen wäre. Wenn ich da die perfekten Brüste danach gehabt hätte, hätte ich vielleicht irgendeinen Quatsch gemacht und mir dann direkt einen Facelift verpassen lassen, die Nase verkleinern. Es gibt ja immer irgendetwas, was wir aus einer inneren Unzufriedenheit heraus uns noch schöner vorstellen könnten. Mhm. Weil das ist ganz grotesk, dass die Menschen für sich selbst definieren, ja, aber die ist doch schön, was beschwert die sich denn? Aber die schöne Person findet auch 100 Sachen, warum sie sich beschweren kann. Jeder findet irgendwas an
sich. Immer.
Und das ist oft nur ein inneres Gefühl. Wenn wir frisch verliebt sind, schauen wir uns im Spiegel an und denken überhaupt nicht drüber nach. Sind wir unzufrieden, dann finden wir genau diesen Punkt. Und ich weiß nicht, was mit mir geworden wäre oder aus mir geworden wäre, wenn es damals gut gegangen wäre. Ich möchte das natürlich nicht nochmal durchmachen. Und jetzt, wo ich weiß, dass es schlussendlich gut gegangen ist, war das genau das, was mich auf meine wahre Heilreise gebracht hat. Aus dem Kopf raus in eine Ganzkörpererfahrung, die am Anfang durch das posttraumatische Belastungssyndrom, was sich da eingestellt hat, das war unfassbar. Ich hatte am ganzen Körper Angst. Das ist eine Todesangst, die in solchen Situationen, du sitzt da, du hast, alles ist wunderbar, du bist gerade im Gespräch, es ist wunderschön da zu sein, aber dein Körper dreht plötzlich durch und du weißt, ich muss jetzt runter auf die Straße, ich muss Kilometer rennen, um die Angst aus meinem Körper zu kriegen. Und dieses Ganzkörpergefühl ist dann irgendwann, hat dann natürlich zu so einem totalen Zusammenbruch geführt. Und dann saß ich wirklich ganz unten auf diesem Rock Bottom, von dem alle immer reden, und wusste, jetzt geht's einfach auch nicht mehr weiter runter.
Krass. Und du warst ja schon Mama von 2 Kindern, richtig?
Ja. Ja, das war das Schlimmste an der Tatsache, weil ich mir so Vorwürfe gemacht habe, dass ich durch so eine beschissene, excuse my French, Entscheidung denen fast die Mutter genommen habe. Das war eigentlich der schlimmste Vorwurf, den ich mir selbst gemacht habe.
Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir, weil es ja auch wirklich einfach so krass ist. Was wäre, wenn? Ne? Ja. Also diese Vorstellung alleine, ne, wegen sowas, unglaublich. Aber du hattest auch, oder zumindest hast du es ja auch in deinem Buch geschrieben, du hast ja auch krasse Themen gehabt, ne? Du hattest ja auch eine Essstörung.
Ja.
Also dein Thema Körper war, also weil ich meine, ich erinnere mich sehr, sehr gut daran, ich hatte sehr viele Komplexe, also wirklich Wahnsinn, aber auch, weil mir auch nie gesagt worden ist, dass ich gut bin, so wie ich bin. Meine Mama hat mir zum Beispiel leider immer früher schon gesagt, ich hatte einen Bauchnabelbruch, ne? Hat dann auch mal so gesagt, so, ach, du bist so ein schönes Kind, aber dein Bauchnabel ist so hässlich. Und solche Sachen zu hören dann von Eltern oder auch so Sachen wie, ich weiß auch nicht, ich hatte sehr starke Komplexe mit sehr vielen Sachen an mir. Ich hatte sehr breite Hüften und dann hatte ich irgendwie, habe ich immer gedacht, meine Nase wäre zu groß, und jetzt rückblickend sehe ich das gar nicht. Also ich denke immer nur so, mein Gott, wie konnte ich jemals so Komplexe haben? Ja, wie war ich denn? Also das ist so krass für mich, jetzt rückblickend das zu sehen. Aber auch, weil ich ein ganz anderes Körperverhältnis, ein ganz anderes Körpergefühl habe. Aber ich habe zum Glück immer geschafft, mich da wieder so selber rauszuholen. Und bei dir war es ein bisschen anders. Du bist dann richtig abgerutscht in die Magersucht. Auch schon in frühen Jahren?
Ja, ganz, ganz früh. Als es anfing, dass mein Körper sich entwickelt hat und ich zur Frau wurde. Und das hat mir große Angst gemacht, weil die Frau, die ich vor meinem Auge hatte, der wollte ich nicht entsprechen. Ich wollte alles irgendwie verhindern, um so zu werden wie meine Mutter, und habe mich nicht auf dieses Abenteuer einlassen können, sondern habe das sofort unterbunden und habe einfach aufgehört zu essen. Und habe dann natürlich auch dadurch, dass du in der Pubertät dich ja entwickelst, wahnsinnig schnell abgenommen. Und fand mich dann stimmiger. Also ich wollte einfach ihr nicht entsprechen. Es war so eine tiefe Ablehnung. Es hat ewig gedauert, bis ich gemerkt habe, dass wenn ich meine Mutter ablehne, ich den Teil, der von meiner Mutter in mir ist, ja auch ablehne. Also eigentlich so eine Selbstablehnung auf einem Umweg. Und dass ich nur eine Chance habe, mich anzunehmen, wenn ich sie einfach auch annehme. Wenn ich sage, es ist meine Mutter und heute haben wir ein gutes Verhältnis. Wir haben sehr, sehr, sehr daran gearbeitet. Aber damals war das natürlich bitter. Und was du vorhin beschrieben hast, ist ja das Fehlen der Bedingungslosigkeit.
Ja.
Eigentlich ist es ja, würde ich mal behaupten, von der Natur so vorgesehen, dass eine Mutter bedingungslos liebt. Du schaust deine Kinder an und du liebst die einfach. Die müssen nichts dafür machen. Und wenn sie mal was blöd machen, dann ist es auch egal. Du liebst sie immer noch, genauso. Und diese Liebe darf eigentlich nicht wie so ein Pfand in deiner Hand sein und du machst die Hand immer zu, wenn das Kind dann nicht nach deinen Vorstellungen sich entwickelt. Und das ist eine Härte, die eventuell auch die Generation unserer Mütter aus irgendeinem Grund in sich getragen hat. Das kann natürlich sein, dass es eine Generationsgeschichte auch ist, dass die geglaubt haben, ich erziehe eine starke Frau, wenn ich sie nicht zu weich mache. Aber mich hat das schon sehr von meiner eigenen Weiblichkeit getrennt und mich sehr in so eine maskuline, ich mache, ich tue, ich schaffe alles selber hier, gib mal her, ich mache das kurz. Und das ist ja eigentlich total blöd, weil die Welt ist ja deswegen schön, weil wir einander haben. Und dieses Einander haben und dieses einfach sein zu dürfen, das musste ich mir wahrscheinlich, wie du auch, sehr, sehr selbst erkämpfen.
Total, absolut. Also total. Und ich glaube, ich bin auch noch immer in diesem Prozess, weil ich merke, dass ich immer noch sehr oft in meiner männlichen Energie bin, dass ich immer noch denke, oft so, ich muss und ich darf gar nicht mir irgendeine Weichheit irgendwie erlauben, weil was passiert dann? Also ne, auch das ist immer wieder ja so verkuppelt mit diesem Thema, was ist, wenn ich jetzt nicht leiste? Und das führt natürlich dann auch wieder häufig dazu, dass wir uns dann halt so übernehmen mit vielen Themen, denken, wir sind nicht gut genug mit dem, was wir machen. Konntest du das denn, also hast du das Gefühl, dass du das so richtig schon zu 100% abgelegt hast, oder ist es immer noch ein Prozess bei dir?
Ich glaube, dass das Leben, und das ist ja das Schöne, ist immer ein Prozess. Und das, was du gesagt hast, ich glaube, so geht's ganz, ganz vielen Menschen und ich glaube vornehmlich Frauen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum bei Frauen dann oft irgendwelche gesundheitlichen Themen plötzlich so massiv kommen, weil da der Körper sagt so, okay, wenn du es selber nicht sagen kannst, dass es reicht, dann mache ich das für dich. Dann ziehe ich dich da jetzt kurz raus, aber dann sitzen wir trotzdem wieder in diesem Krankenstand, sitzen wir da und sagen so, aber ich müsste doch eigentlich. Und ich glaube, dieses Loslassen ist auf der einen Seite ein Prozess, aber auf der anderen Seite auch eine ganz bewusste Entscheidung jeden Tag. Das ist ähnlich wie Sport. Ich glaube, ein Heilungsprozess findet in einer kontinuierlichen Entscheidung statt. Das heißt, ich sage jeden Tag, klar kommt dieser Gedanke zu mir, du bist nicht genug. Aber dann sage ich, tschüss. Also ich nehme den nicht mehr an. Ich steigere mich nicht rein, weil das ist meine bewusste Entscheidung. Dass der kommt, ist wie auf so einem Psychogramm genetisch vorbestimmt, dass es irgendwie so zu mir kommt. Ich habe anscheinend einen Magnet in mir, der diesen Gedanken anzieht, aber ich schicke ihn einfach wieder weg und das hat sich geändert. Das heißt, wenn irgendjemand von außen kommt und sagt so, boah, ey, du und das und mich kritisiert, habe ich vor ein paar Jahren noch gesagt, um Gottes Willen, die Person hat recht und das ist alles wirklich und wie kann ich nur? Und jetzt denke ich mir gar nichts mehr. Ich gehe nicht mal in die Wertung. Ich sage nicht mehr, der ist blöd und ich bin gut, weil die Person hat ihr gutes Recht, das zu denken, zu sagen, zu formulieren. Aber ich habe das gute Recht, es einfach überhaupt nicht an mich ranzulassen. Und zwar gar nicht, weder gut noch schlecht.
Jetzt fragen sich wahrscheinlich ganz, ganz, ganz viele, liebe Susanne, wie hast du das denn geschafft? Wie geht das denn, dass du das nicht mehr an dich ranlässt? Weil das ist ja, glaube ich, das größte Thema gerade überhaupt für so viele Menschen. Wie kann ich loslassen? Wie schaffe ich es, dass Nachrichten, Kritik an mir, an meinem Körper, an meinem Aussehen, das ist ja das, was für die meisten Menschen das Allerschlimmste ist, ja, diese Kritik zu bekommen. Wie schaffe ich es, das tatsächlich so ein bisschen von mir auch abzugrenzen?
Das ist eine sehr gute Frage. Und für mich war es die Meditation, in der ich so einen inneren Frieden in mir etabliert habe. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich jedes Mal, um den Frieden der anderen aufrechtzuerhalten, meinen Frieden aufgebe. Dass ich es dann den anderen recht mache, damit die friedlich sein können und sich glücklich schätzen dürfen, gebe ich meinen Frieden sofort auf. Und dann dachte ich mir, was für ein Quatsch. Ich kann doch auch meinen Frieden haben und ich kann doch einfach eine Grenze ziehen. Das waren aber kleine, ganz bewusste Schritte, die über Jahre hinweg stattgefunden haben. Und ich glaube, es ist einfach so in unserer DNA drin und DNA jetzt nicht wirklich im biologischen Sinne, sondern eben so sprichwörtlich. Mhm. In unserem ganzen Sein ist es, dass wir den Ansprüchen der anderen genügen müssen. Ja. Und es ist aber so viel wichtiger, dass wir in uns eine Ruhe, einen Frieden und vor allen Dingen so eine Souveränität entwickeln, weil dann haut uns das Leben nicht mehr so in der Gegend rum. Dann beobachten wir Sachen im Außen und wir haben das ja jetzt auch gerade hier sehr schön im Hintergrund, es wird laut geschrien. Davon könnte ich mich jetzt komplett aus der Ruhe bringen lassen, aber ich bin bei mir und ich verlasse mich nicht mehr. Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung in jedem Augenblick. Möchte ich da jetzt draußen zuhören? Möchte ich auf deren Wut, auf deren Unzufriedenheit, die direkt neben mir stattfindet, eingehen? Oder bleibe ich in meinem Frieden, weil der ist in mir und alles, was ich machen kann, ist, ihn zu präsentieren und ihn zu kultivieren. Und das ist wie ein kleines Pflänzchen, was ich jeden Tag gießen muss. Und jeden Tag gehe ich in diese Stimmung rein durch die Meditation und werde das auch nicht mehr aufgeben.
Ich befasse mich auch gerade wahnsinnig viel damit, Dinge zu fühlen. Also nicht mehr wegzudrücken und zu sagen, oh, ich will mich jetzt nicht so fühlen. Ich will jetzt nicht, dass diese blöde Demo da draußen stattfindet. Ich will jetzt hier mit dir in Ruhe sprechen. Ich will jetzt, dass sich irgendwie das und das so anfühlt. Warum, dass ich merke, dass ich alleine darüber bestimmen kann, wie ich mich jetzt gerade fühle. Dass niemand anders dafür zuständig ist, wie schön ich mich fühle, wie gut ich mich fühle, wie friedlich ich bin, wie aufgebracht ich bin, sondern dass es halt ganz alleine in mir stattfindet. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass das Thema Loslassen jetzt seit so, weiß ich nicht, einem Jahr, anderthalb Jahren so stark in mir drin ist, weil ich immer sage, ich möchte so gerne so viel loslassen. Und ich jetzt gerade noch vor 2 Tagen ein so tolles Gespräch dazu hatte, dass das Loslassen ja gar nicht funktioniert, wenn ich immer noch daran glaube, ja, dass etwas so ist. Also wenn ich von mir glaube, dass ich, weiß nicht, dass ich halt nicht schön bin, dass ich nicht gut genug bin, dass ich zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn irgendwas bin, dass mein Umfeld das genau so auch empfindet, weil ich davon überzeugt bin. Also dass ich mein Umfeld ja auch mit kreiere. Und solange, wenn ich anfange zu glauben, dass ich genauso gut bin, wie ich bin, dass ich das ja auch ganz anders ausstrahle. Dass ich auch mein ganzes Umfeld ja auch genau davon überzeuge, dass ich genau gut so bin, wie ich bin.
Und das ist ja das Groteske. Ich nehme dich jetzt auf eine kurze Gedankenreise mit. Ganz tief in unserem Innern müssen wir das gar nicht mehr verstehen, sondern es ist eher zugekleistert worden mit irgendwelchen blöden Glaubenssätzen. Und die dürfen gehen. Und ich habe da ein sehr kraftvolles Bild aus der Meditation. Das ist, als würdest du dich am Gras am Ufer festhalten. Und du bist in diesem Fluss. Und du denkst, ich darf jetzt hier nicht mit dem Fluss irgendwie gehen, sondern ich muss mich jetzt hier rauskämpfen, weil da an Land ist genau das, was ich jetzt brauche. Und in dem Moment, wo du es loslässt und es wirklich auch mal mit deinem Körper spürst, wie du da mitgetragen wirst und du gehst auf den Rücken und das Wasser trägt dich und du wirst einfach durch das schönste Leben getragen und sich diesem Bild hinzugeben, dass du keinen Plan haben musst, dass du nicht den nächsten Schritt wissen musst, weil das Leben regelt. Und das ist natürlich ein spiritueller Ansatz und jeder kann es machen, wie er möchte. Es gibt auch To-Do-Listen und alles hat seine Berechtigung. Aber in mir drin will ich keine To-Do-Listen, da will ich keine Ansprüche, da will ich einfach am Leben sein, weil es ist nicht, und das ist genau das, was wir vorhin besprochen haben, es ist nicht sicher, dass wir hier sein dürfen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir hier sein dürfen. Wir wissen nicht, wie lange unser Leben ist. Möchte ich wirklich, wenn ich dann am Ende meines Lebens da sitze, mir denken, ich habe einfach 18 Jahre am Stück damit vergeudet, darüber nachzudenken, dass ich nicht gut bin? Und das hat mir tatsächlich damals auch sehr, sehr leid getan, weil ich, als ich dann so da lag und auf diese Not-OP gewartet habe, ich mir damals wirklich gedacht habe, was habe ich da eigentlich getan? Mein Körper war doch gut. Also wenn es sowas wie einen Gott gibt, der mich in Liebe irgendwie geschaffen hat,
der fühlt sich dann beleidigt und diskriminiert, dass du gesagt hast, so was, ich habe dich doch genauso geschaffen.
Also wenn ich jetzt in die Hölle komme nach der OP, dann kriege ich einen High-Five von Satan, weil er sagt, well done, du hast ihm richtig ans Bein gepisst. Und wenn ich in den Himmel komme, sagt er so, aber
warum?
Du warst doch voll toll. Ich habe dir extra voll die langen Beine gemacht und du warst doch so schön.
Aber dann, es war nicht gut genug für dich,
es war nicht schön. Ja, das ist eben dieser Umweg. Ich dachte, die anderen brauchen mich schöner, damit sie mich lieben können. Das ist es ja immer. Wir glauben ja immer, wir brauchen das größere Haus, die krassere Firma, den besseren Freundeskreis. Brauche ich alles nicht mehr.
Und die große Frage ist, macht uns das halt wirklich glücklicher?
Nein, es bringt uns weiter weg von uns, weil es ja etwas füttert, was nicht bei uns ist. Weil in uns ist Zufriedenheit und ist Ruhe. Und da ist das Gefühl, was du vorhin beschrieben hast. Es ist einfach dieses, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter und alles ist perfekt.
Und ich glaube, ich möchte noch einen abschließenden Gedanken dazu teilen, weil mir der so unfassbar hilft gerade, weil wir sind ja beide extreme Macherinnen, ne? Und ganz viele, das wird dir wahrscheinlich eh nicht gehen, sagen mir immer wieder, boah, ich finde es so beeindruckend, wie du das alles machst, das ist ja Wahnsinn und dann siehst du auch noch so gut dabei aus und hast auch zwei Kinder und diesen tollen Mann und ich denke ganz häufig oder bin ja auch dann so, ja, es ist ja eigentlich gar nicht genug, was ich mache. Ich muss noch mehr machen. Ja. Also so war ich. Und ich bin ja jetzt gerade an diesem Punkt, wo ich dahin komme, dass ich auch lerne zu verstehen, dass weniger wirklich mehr ist. Und es ist so interessant, weil das etwas ist, was ich seit so vielen Jahren anderen Menschen sage. Ich weiß nicht, wie oft man von mir auf Social Media gehört hat, weniger ist mehr. Ihr lieben Frauen da draußen, denkt bitte daran, weniger ist mehr. Und ich mir das ja eigentlich die ganze Zeit selber sage und denke, warum verstehe ich es nicht? Warum denke ich, etwas zu sagen, was andere doch verstehen müssen, wenn ich es eigentlich für mich selber noch gar nicht verstanden habe? Und als mir jetzt vor 2 Tagen mein Coach gesagt hat, aber es wird nicht besser, indem du mehr machst, sondern es wird nur besser, indem du viel weniger machst, indem du mal in die Stille kommst. Und dann sagte er noch zu mir, Miriam, und weißt du, das Ding ist, wenn du dir mal wieder sagst, du hast keine Zeit für etwas, dann nimmst du dir erst recht die Zeit und setzt dich hin und machst nichts. Ja. Weil, und ich glaube, das ist auch das, was unsere Gesellschaft ja leider auch so macht, ne? Immer so dieses noch schneller, noch mehr, noch weiter, wir müssen alles noch. Und ich meine, das ist ja auch das, was gerade in unserer Beauty-Branche so passiert. Dadurch, dass man alles so schnell machen kann und dann sagt so, ja, aber es ist ja total easy, ich kann in einer Mittagspause mir noch schnell irgendwie Botox spritzen lassen gehen, mache ich das doch noch schnell, weil dann bin ich noch effizienter. Dann sehe ich auch noch besser aus. Dann habe ich nicht nur noch heute 10.000 To-Dos geschafft, sondern ich sehe auch noch dabei besser aus. Und ich glaube, das macht uns, treibt uns immer mehr in diesen Wahnsinn, dass wir denken, wir müssen immer noch mehr. Und für mich ist jetzt so seit wirklich einiger Zeit, und ich glaube, das sage ich, habe ich dir ja auch vorhin erzählt, seit meiner Namibia-Reise, seitdem ich mal so ein bisschen wirklich diesen Abstand zu dem Vielen habe und gedacht habe, so okay, was macht denn eigentlich das Glück aus? Denke ich immer wieder so, es ist so, ich bin so dankbar dafür, dass ich es gerade erkenne, dass es wirklich weniger, dass wirklich weniger mehr ist. Und du gibst ja auch eine tolle Message in deinem Buch mit. Ne? Also das ist ja auch wirklich das, was du auch jetzt vorhin gesagt hast, ne? Dass du versuchst ja auch Menschen mitzugeben, dass es nicht unbedingt immer das noch mehr und noch, wir müssen jetzt irgendwie noch mehr auftragen, damit wir besser aussehen. Also auch gerade bei dir in deinem eigenen Prozess ist es ja auch, versuchst immer mehr auf das Wenige und dann dafür aber bewusste einzugehen. Was sind so deine Giveaways, die du sagst, so die gibst du immer wieder gerne noch free mit und gratis raus, weil du einfach weißt, dass das wirklich auch nochmal so einen krassen Denkanstoß mitgibt?
Also erstmal danke, dass du mich da drauf, also mit auf die Reise genommen hast und das mir mit deinem Coach erzählt hast, weil das fühle ich sehr. Was er da sagt, das ist wirklich ein ganz, ganz wertvoller Tipp, dieses gerade wenn du das Gefühl hast, du hast keine Zeit, dann ist es wichtig, dann musst du dir die Zeit dafür nehmen. Und ich sehe das genauso mit diesem Moment, den man am Tag mit sich selber hat, der ist so wichtig, weil wenn wir mal ganz logisch nachdenken, sind wir die einzige Person, mit der wir unser ganzes Leben verbringen. Und das ist so wichtig, dass wir an unserer Seite sind, dass wir uns gut kennen mit all unseren Stärken, all unseren Schwächen. Und am Ende des Tages kommt das Leben aus uns raus und nicht auf uns zu. Das heißt, wenn hier alles aufgeräumt ist, dann wird sich der Rest regeln. Wir werden das Leben anders wahrnehmen, wenn wir ganz nah bei uns sind. Und deswegen ist es viel wichtiger, dass wir uns schön fühlen, dass die anderen uns als schön betrachten, weil das ist so random. Schau, wenn du jetzt jemanden triffst, der jemanden gerne hätte mit langen braunen Haaren, dann findet der dich schon nicht schön. Mhm. Aber es ist so egal, es ist vollkommen egal, weil du bist einzigartig und ich begegne dir. Und es ist ein ganz, ganz großes Geschenk, dir begegnen zu dürfen. Genauso sollten wir uns das eben immer wieder vor Augen führen, dass wir uns begegnen, dass wir einander sehen und erkennen dürfen. Mhm. Aber das braucht Ruhe und Zeit. Und unsere Gesellschaft, die bietet uns ja Ablenkung und eben auch diese ewigen Checklisten, dieses ich gehe mittags schnell Botox machen. Warum denn eigentlich? Warum soll ich denn? Also jeder, der Botox machen möchte, macht das. Aber warum muss ich denn Botox machen? Was für ein Quatsch. Bin ich irgendwie mehr wert, wenn ich jetzt diese Falte da oben nicht habe?
Ja, oder bist du glücklicher dadurch?
Ja, wahrscheinlich, weil ich denke, dass ich dann mehr wert bin. Oder wenn ich jetzt die Lieder mir irgendwie, wie oft ich jetzt in den letzten 2 Jahren gehört habe, jetzt wird es aber langsam Zeit fürs Facelift, weil das ist jetzt dann in deinem Alter und in ein paar Jahren ist das Fenster zu. Und dann denke ich mir immer so, ja, aber was sollte mir das denn bringen? Mhm. Bringt mir das für meine Lebensqualität irgendwas?
Also ich glaube, auch da ist nochmal so wichtig zu unterscheiden, was die Lebensqualität angeht. Weil ich finde halt, wenn jetzt jemand wirklich darunter leidet, dass zum Beispiel ein Schlupflied richtig, ne, so hängt, dass es wirklich das Sehvermögen beeinflusst oder dass man wirklich sagt, man hat Lipödem und es sind, also das, ne, da, ich glaube, da müssen wir
da
gar
müssen
nicht
wir gar nicht drüber reden. Es gibt einfach plastische Chirurgie ist mit das Beste, was es überhaupt gibt. Ich finde auch rekonstruktive Chirurgie ist toll. Nicht zuletzt bin ich ja von jemandem gerettet worden, der eben rekonstruktiv gearbeitet hat und das auch ganz, ganz, ganz toll. Also ich bin nicht so entstellt körperlich, wie es hätte sein können, aber Was ich für mich selber einfach festgestellt habe, ist, dass ich mag, wie ich aussehe. Und da kann jeder anderer Meinung sein. Aber mir persönlich bringt es nichts, wenn ich jetzt ein Facelift habe. Dann sehe ich ja nur anders aus, als ich aussehe. Und ich sehe aber wahrscheinlich auch nicht mehr jung aus, weil jung ist ja, das schreibe ich ja auch, das ist ja kein Ort, an den ich wieder fahren kann. Das war einfach da, als es da war. Und jetzt ist was anderes da. Mhm. Und ich will das andere genauso intensiv auskosten. Und ich möchte die Frau kennenlernen, die ich werde. Und ich möchte dieser Frau nicht verbieten, dass sie entstehen darf.
Wie schön zusammengefasst. Du hast jetzt vorhin eine Sache gesagt, oder dass dir jemand mal gesagt hat oder geschrieben hat, so, hey, du Hackfresse.
Geh sterben, du alte Hackfresse.
Oh mein Gott, das ist so unfassbar.
Ich habe zurückgeschrieben, on it.
Oh mein Gott. Also ich finde es so schön, dass wir darüber lachen, aber ich glaube, es gibt so viele Menschen da draußen, die so darunter leiden.
Das ist eine Straftat, ja. Und nur weil ich Teflon beschichtet bin, was das angeht und es wirklich... Also
es prallt
der
an
Mensch,
ab.
Ja, dieser Mensch, der denunziert sich und demontiert sich ja vor meinen Augen selber, weil jemand, der sowas schreibt, ist für mich nicht mal in ansatzweise den Sphären unterwegs, die ich jetzt bräuchte für einen konstruktiven Austausch.
Richtig.
Es gibt ja Leute, die wirklich ernst und gut, also wirklich ernste und gute Kritik äußern, mit denen tausche ich mich total gerne
absolut,
aus.
Absolut, so sehe ich es auch.
Aber wenn jemand sagt, geh sterben, du alte Hackfresse, dann weiß ich nicht, was dieser Mensch für Probleme haben muss, dass er sich dazu irgendwie... dass er geglaubt hat, er muss das jetzt da schreiben. Es war übrigens eine Frau in meinem Alter, Fotografin von Beruf, die hatte ihren Klarnamen im Profil und hatte so Bilder von Skiurlauben mit ihren Kindern drin.
Wow.
Und dann dachte ich mir, alter Falter.
Wow, okay. Also ich glaube, da können wir auch ganz klar sagen, diese Menschen, die sowas schreiben, die haben wahrscheinlich wirklich massive Probleme. Es kann einem ja auch wirklich nur leid tun, aber ich denke halt auch ganz häufig an die Menschen, die nicht Teflon beschichtet sind, ja, die einfach das nicht wie wir sagen können, oh mein Gott, die arme Person, die da schreibt, sondern die ja so persönlich angegriffen sind und das tagelang mitnimmt und beschäftigt. Und ich meine, es gibt ja wirklich Personen, die richtig unter sowas ja richtig so in Suizidgedanken kommen. Ja,
ja und zu Recht, weil das ist ja blanker Hass. Und
es ist
die menschliche Psyche ist nicht dafür gemacht, von so vielen Menschen gleichzeitig Hass und Ablehnung zu bekommen. Was ich da nur empfehlen kann, ist Handy ausmachen, weglegen und einmal rumgucken. Betrifft mich das gerade? Es trifft natürlich jetzt nicht auf die Menschen zu, die auch noch Stalker haben, die vor ihren Grundstücken abhängen. Das gibt ja die extremsten Situationen. Aber nur, weil irgendjemand, der nah an der holländischen Grenze wohnt, irgendwie mit seinem Klarnamen jetzt unter meinem Video schreibt, geh sterben, du alte Hackfresse. Das ändert mein Jetzt und Hier überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Hast du denn einen Tipp, wie man Teflon beschichteter werden kann? Also das Ding ist halt, dass ich für mich gelernt habe, dass ich resistenter geworden bin, weil ich so viele Themen in meinen Coaching-Sessions aufgearbeitet habe und seitdem merke, wow, ich bin in so einer Sicherheit in mir und weiß so genau, was ich kann, was ich nicht kann und bin so fein damit, dass es wirklich an mir abprallt. Dass ich einfach denke, ja, es ist dein Problem. Ich spiegel das hier einmal ganz kurz. Du kannst direkt zu dir zurückwandern. Das hat nichts mit mir zu tun. Ich nehme das gar nicht an. Ich lasse das nicht rein. Aber gäbe es einen Tipp von dir, etwas, wie man sagen kann, hey, ich kann das auch draußen lassen. Ich schaffe es, wirklich solche bösartigen Kommentare, und es mag ja auch nicht nur über Instagram und Co. sein. Es kann ja auch sein, dass dir das jemand sagt in deinem direkten Umfeld, ne, der ein Problem mit dir hat.
Nicht in der Tonalität, muss ich sagen, glücklicherweise. Aber natürlich gibt es immer Menschen, die nicht mit dem übereinstimmen, was wir denken, fühlen, sagen, machen. Und das ist ja auch okay. Also es geht ja gar nicht, dass wir durch unser Leben gehen und alle immer nur applaudieren und zustimmen. Aber ich glaube, was für mich wesentlich war, dass ich immer geschaut habe, was ist denn gerade wirklich? Also nehme ich jetzt da was von außen und mache es zu meiner Wirklichkeit? Oder kann ich das ganz gut im Außen lassen? Und das ist eben diese Abgrenzung, die viel durch diese Meditationsübungen und Praxis gekommen ist, weil ich einfach gemerkt habe, das ist mein Raum und in den lasse ich das nicht rein. Das ist so, wie wenn man so einen Garten hätte und ständig jemand da durchläuft und leere Bierdosen reinschmeißt. das würden wir uns auch nicht gefallen lassen. Und nur weil wir es mit den Augen sehen und mit den Ohren hören können, ist es was anderes als dieser imaginäre Platz, den wir um uns herum haben. Und den gilt es zu bewahren. Und da kommen so Leute nicht rein. Die will ich da nicht. Wir würden auch jeden von, nimm an, du feierst deinen Geburtstag, du würdest ja keine Miesmuschel, die da am Tisch sitzt und dich beschimpft, ist ja keine Sekunde weiter da haben wollen. Da würdest du sagen, so, jetzt bitte raus hier.
Ja, absolut.
Und solche Kommentare darf man verbergen, die darf man löschen, die darf man anzeigen. Mhm. Es ist eine Straftat, sowas zu schreiben. Mhm. Das darf man sich nicht gefallen lassen.
Liebe Susanne, ich glaube, ich könnte jetzt noch ungefähr 2 Stunden mit dir weitersprechen. Wenn ihr mehr über Susannes Geschichte erfahren wollt, kauft euch das Buch Schön genug. Folgt ihr auf Frau Beauty. Da gibt es ganz viele tolle Beauty-Tipps von dir. Gibt es noch etwas anderes, was wir auf jeden Fall von dir teilen sollten? Was du noch gerne mitgeben möchtest? Etwas, was du sagst, so, das hat hier jetzt bisher noch gar keinen Platz gefunden?
Es hat alles Platz gefunden, aber ich glaube, das Wichtigste, was ich jedem Menschen mitgeben möchte, ist, lebt euer Leben und habt einfach, so gut es geht, in jeder Sekunde eine schöne Zeit.
Schön. Sehr schön.
Das Leben ist so kurz, es ist so endlich. Und das ist so ein Geschenk. Und das heißt ja auch immer, gesunde Menschen haben ganz viele Wünsche und Kranke haben nur einen. Und ich denke so oft an die Zeit zurück, als ich so krank war. Und ich denke so oft an Menschen, die so ein hartes Schicksal haben, denen es so schlecht geht. Und alleine für die und um meinen Respekt zu zeigen, mache ich mir mein Leben schön.
Ich mache mir mein Leben auch schön. Ja. Wir machen unser Leben schön. Ich hoffe, ihr macht euer Leben auch schön. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Vielen Dank, Susanne, dass
Danke
du da
für
warst.
Die Einladung.
Ich finde es ganz krass, dass wir trotz der Demo draußen, trotz wirklich ein so tiefes und tolles Gespräch hatten, dass wir das gut hier heute durchgezogen haben und auch, dass wir gesagt haben, no matter what, wir machen das hier heute. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Ich finde, es war wie, als hätten wir uns gestern das letzte Mal gesehen.
Stimmt.
Also es ist ganz, ganz, ganz schön. Ich hoffe, ihr konntet ganz viel aus diesem Gespräch mitnehmen. Wenn ihr glaubt, dass diese Folge und auch diese Geschichte, die Susanne mit euch geteilt hat, vielleicht auch interessant für andere Frauen oder auch Männer da draußen sein kann, dann teilt die Folge sehr gerne, denn das hilft uns auch weiterhin zu wachsen. Und schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hören oder sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao.
Tschüss.